Vielen Dank.
Danke für die Einführung. Das Digitalisierungsprojekt hat jetzt damit nichts zu tun. Genau, wurde ja schon erwähnt, ich bin Arbeitssoziologin. Ich beschäftige mich also mit der Perspektive einer Arbeitssoziologin, mit dem Themenfeld der Künstlerkritik. Ich schere ein bisschen aus, glaube ich, im Verhältnis zu den bisherigen Vorträgen, dadurch, dass ich den engen Fokus auf Kreativität ein bisschen aufweiche oder auflöse. Ich habe mich eher eben an den Begriff der Künstlerkritik aufgehängt in dem Call. Das heißt, ich beschränke mich nicht auf Kreativität in meinem Beitrag, sondern ich richte den Blick allgemeiner auf subjektive Arbeitsansprüche, auf subjektive Ansprüche an Arbeit, die über materielle Reproduktionsinteressen und die Motive der Sozialkritik hinausgehen. Und ich begebe mich dabei eben auch in Bereiche, die nicht mit kreativer Arbeit als solcher zu tun haben. Der Kern des Kreativitätsimperativs besagt ja eben, dass die Evangelien der Entfaltung, wie Ehrenbeck das formuliert, gerade eben auch für andere Bereiche relevant werden und nicht nur für den Bereich der Künstler oder der Kreativschaffenden. Und ich stelle mich vor diesem Hintergrund eben die Frage, welche Rolle diese Ansprüche jenseits der Anrufung für die Beschäftigten tatsächlich selber spielen und vor allem, welchem Kritikpotenzial diesen Ansprüchen noch innewohnt, wenn das etwas ist, was von der Managementseite gerade eingefordert wird. Boltanski-Ciapello, verorten die Künstlerkritik ja bekanntermaßen in den Künstler- und intellektuellen Kreisen, in der Bohème, später auch in der Studentenbewegung der 68er Jahre und ordnen der Arbeiterbewegung primär die Sozialkritik zu. Wenn man sich demgegenüber die klassische Taylorismuskritik vor Augen führt, liegt es natürlich nahe, aber auch Ansprüche an Autonomie und Selbstbestimmung als tief verankert in den Traditionen der Arbeiterbewegung zu sehen. In der Unterscheidung von Künstler- und Sozialkritik spiegeln sich ja nicht zuletzt auch die klassischen Probleme und Konflikte um Entfremdung und Ausbeutung. So setzt sich auch die Arbeitssoziologie seit jeher mit der Frage auseinander, welche Rolle Ansprüche spielen, die über das rein instrumentelle Interesse an Arbeit als Mittel des Lebensunterhalts hinausgehen. Und lange Zeit standen hierbei eben die zerstörerischen Wirkungen zergliederter Arbeitstätigkeiten im Mittelpunkt, die, so die Annahme damals, einen subjektiven Sinnbezug auf die Arbeit weitgehend unmöglich machten. In Anlehnung an die Marx'sche Entfremdungstheorie diente das Ideal von Arbeit als schöpferischer Tätigkeit dann als Kritikfolie gegenüber bestehenden Arbeitsverhältnissen. Und mit der Krise des Taylorismus wandelte sich sowohl die Rolle des Subjekts im betrieblichen Rationalisierungsprozess als aber dann auch die soziologische Sichtweise auf subjektive Arbeitsansprüche. Und zahlreiche sozialwissenschaftliche Ansätze heute unterschiedlicher Theorietraditionen beschäftigen sich eben seither mit der Rolle, die der individuellen Entfaltung und dem Ideal individueller Entfaltung nicht nur als Kritikprinzip, sondern eben als leitendes Imperativ und Rechtfertigungsprinzip zukommt. Ich bin davon ausgegangen, dass jetzt hier in dem Kreis die Argumente weitgehend bekannt sind. Ne? Es geht irgendwie darum, die anthropologische Festschreibung des Ideals sinnerfüllter Arbeit zu überwinden und seine machtbasierte Formung aufzudecken. Es geht um die Wirkung von Selbstverwirklichung als normativen Zwang. Es geht um das Umschlagen des Kritikprinzips in eine Legitimationsquelle von Herrschaft. Also folgt man jetzt holzschnittartig dem Argument Boltanski-Ciapellos, haben die Forderungen der Künstlerkritik nicht nur Eingang gefunden in die herrschende Management-Ideologien, sondern auch in die unternehmerische Praxis, sind jetzt ihres kritischen Charakters beraubt und fristen ihr Dasein als Erfüllungsgehilfen des Kapitals. Vor dem Hintergrund dieser Diagnosen scheint es dann folgerichtig, widerständige Potenziale in der Arbeit heute eher in der Verweigerung subjektiver Sinnansprüche an Arbeit und in der Rückbesinnung auf materielle Reproduktionsinteressen zu suchen. Ich möchte dem begegnen, indem ich einen etwas anderen Blick auf subjektive Arbeitsansprüche werfe, der eben über die übliche Engführung auf hedonistisch-ästhetische Werte sowie auf selbstreferenzielle Entfaltungsansprüche überwindet. Ich beziehe mich dabei kursorisch auf empirisches Material, zum einen aus meiner Dissertation und auch aus anderen Forschungsprojekten, die ich in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnt gemeinsam mit Kollegen durchgeführt habe. Dabei handelt es sich durchgehend um qualitative Interviews, die immer im Rahmen von Fallstudien, Betriebsfallstudien in der Regel durchgeführt wurden und damit quasi in der Analyse in Zusammenhang gesetzt wurden mit der Analyse von betrieblichen Bedingungen, von Steuerungsformen und so weiter. Das nur zum Hintergrund. Ich möchte zunächst, dass ich mich auf das empirische Material beziehe, hat auch ein bisschen zur Folge gehabt, dass die Folien ein bisschen voll geworden sind von den Zitaten. Das soll Sie nicht irritieren. Ich gehe explizit darauf ein, da wo es wichtig ist. Ansonsten dient das mehr zur Illustration. Ich möchte mit einem Fallbeispiel...
Ich mache einmal Vollbild. Okay, dann ist es nicht so schlimm, wenn es so voll ist.
Genau. Ich möchte zunächst einen Blick auf ein Fallbeispiel aus dem Ingenieursbereich werfen. Wenn man den betrachtet, scheint hier zunächst die Vereinnahmungsthese sich zu bestätigen. Eine hohe Identifikation mit der Arbeitstätigkeit wird gleichermaßen mitgebracht von den Ingenieuren als auch erwartet und eingefordert. Hierfür stehen dann symptomatisch die ersten drei Zitate. Für die Entwickler ist der Beruf Hobby und Berufung. Es gibt in meinem Leben nur die Elektrotechnik. Die Arbeitsmotivation wird aus einem Eigenantrieb heraus begründet. Und umgekehrt, der Abteilungsleiter erwartet das Glänzen in den Augen als Garant für eine hohe Leistungsmotivation. Wir finden hier also was wieder, was in der Arbeitssoziologie seit den 90er Jahren unter dem Stichwort Subjektivierung von Arbeit breit diskutiert wurde und wird. Die gegenwärtigen Rationalisierungsprinzipien beruhen nicht mehr auf der Unterdrückung subjektiver Potenziale und Ressourcen, sondern auf ihrer gezielten unternehmerischen Nutzung und Vernutzung. Mit all seinen ambivalenten Wirkungen, unter anderem eben, dass Beschäftigte scheinbar bereitwillig ihre eigenen Arbeitnehmerrechte unterlaufen, so wie in dem Ingenieursbereich die wirklich sehr weit verbreitete Praxis, scheinbar freiwillig unbezahlte Mehrarbeit zu leisten. Zusammengenommen scheint hier also die These voll zuzutreffen, dass subjektive Arbeitsansprüche an Arbeit den Interessen des Unternehmens geradezu in die Arme laufen. Ich möchte darauf nochmal einen etwas anderen Blick werfen. Die erste Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, ob die Forderungen der Künstlerkritik an Autonomie und Selbstbestimmung hier wirklich erfüllt sind. Wie weit ist es tatsächlich her mit dem Freiheitsversprechen in der Arbeitsrealität? Die Ingenieure, das ist wahr, genießen relativ hohe Freiheitsgrade im Arbeitsprozess. Die Art und Weise, wie sie ihre Arbeitsaufgaben erledigen, ist nicht im Detail vorgegeben, sondern bleibt ihnen im gewissen Rahmen selbst überlassen. Zentral ist meines Erachtens aber die Feststellung, dass wir es hier mit einer fremdbestimmten und sehr begrenzten Handlungsfreiheit zu tun haben. Aktuelle Formen der Leistungssteuerung verzichten zwar oftmals, auch nicht immer, auf prozessbezogene Detailvorgaben und Verhaltenskontrolle. Sie ersetzen das aber durch eine andere Form der Steuerung, durch eine indirekte Steuerung, durch die Vorgabe von marktorientierten Kennzahlen und Zielgrößen, denen die Beschäftigten unter festgelegten Rahmenbedingungen weitgehend eigenverantwortlich zu genügen haben. Diese Form der Steuerung übt dabei keineswegs weniger Zwang aus. Druck entsteht hier nicht über ausgeübte repressive Kontrolle, sondern durch die Konfrontation mit Marktanforderungen und Überlastung von Verantwortung für die Erfüllung der Unternehmensziele, ohne dass die wesentlichen Parameter von den Beschäftigten hier selbst beeinflusst werden können. Das Versprechen der Freiheit schlägt so in die Drohung um, widersprüchliche Anforderungen und das systematische Missverhältnis von Anforderungen und Ressourcen selbst bewältigen zu müssen. Und unter dieser Perspektive erscheint dann sowas wie Mehrarbeit und Erschöpfung nicht mehr als ein Phänomen überschießender Motivation oder überfordernder Freiheit, sondern als Konsequenz fortbestehender Unfreiheit. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ich schalte erst gleich weiter, lautet, geht es den Beschäftigten bei ihren subjektiven Arbeitsansprüchen eigentlich wirklich vor allem um individuelle Selbstentfaltung und das Ausleben ihrer kreativen Potenziale zum Selbstzweck? Bleiben wir bei den Ingenieuren, den Erwartungen und dem Klischee entsprechend, zeigen sie durchaus einen ausgeprägten technischen Ehrgeiz und betonen den Reiz und die Lust an kreativer Problemlösung. Aber, was ich sehr spannend finde, die Ingenieure in meinen Fallbeispielen selbst setzen ihrem technischen Optimierungsstreben andere Ansprüche gegenüber, die für ihre konkreten Arbeitsorientierungen noch viel zentraler sind. Und zwar Qualitätsansprüche, die sich zum einen auf einen anwendungsorientierten Nutzen und zum anderen auf sicherheitsrelevante Aspekte beziehen. Das Bild des Elfenbeinturmentwicklers, der sich in technische Verliebtheit verliert, gilt ihnen als Negativfolie, von der sie sich abgrenzen wollen. Was ich also stark machen möchte, ist, dass es bei der Frage von subjektiven Arbeitsansprüchen und dem Ausleben von Kreativität um mehr geht als um das individualistische Streben nach Entfaltung und Expression. Zentral sind demgegenüber inhaltliche Ansprüche an das Arbeitsergebnis, Ansprüche, die sich auf die Wirkung der Arbeit beziehen und auf die Vorstellungen darüber, was Sinn und Zweck der Arbeitstätigkeit ist oder sein sollte. Hierzu in dem Fall ein Zitat von einem Sachbearbeiter, was aber genauso auch aus dem Ingenieurstempel hätte stammen können. Spaß finde ich jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich meine Arbeit gerne mache. Dass ich sie gerne mache und dass ich auch sehe, dass meine Arbeit auch eine Wirkung hat, auch einen Nutzen. Jetzt ist natürlich irgendwie Entfaltung und Kreativität nochmal was anderes wie die profane Bemerkung von Spaß. Gleichzeitig ist Spaß aber immer die Kategorie, die zum Beispiel auch in den Befragungen zu guter Arbeit von der IG Metall immer als die Gegenkategorie zu diesen materiellen Reproduktionsinteressen angeführt wird. Es geht um Sicherheit, es geht um Entgelt, es geht um Gesundheit und es geht dann als inhaltliche Seite um Spaß. Und zentral finde ich eben an dem Zitat, dass der Beschäftigte hier explizit die Wirkung in seiner Arbeit anspricht, dass er sich also an der sozialen Einbettung seiner Arbeitstätigkeit orientiert. Es geht nicht um die unmittelbare Befriedigung eigener Bedürfnisse im Arbeitsprozess, es steht nicht das eigene Wohlbefinden und der Reiz der Arbeit im Mittelpunkt dieser Ansprüche. In anderen beruflichen Feldern ist es vielleicht noch offensichtlicher, ne? Im sozialen Bereich wird es dann gerne mit Professionsethos oder so in Verbindung gebracht. Ich finde aber gerade spannend, dass man solche Ansprüche auch dort findet, wo man eher individualistische Motive vermuten würde und auch in Bereichen, wo man vielleicht überhaupt gar nicht ausgeprägte subjektive Arbeitsansprüche vermuten würde. Also wie wir in den letzten 10 Jahren Forschung gemacht haben am Bau, im Einzelhandel, bei Kundenberatern in der Bank. Überall dort finden wir inhaltliche Arbeitsansprüche an das Ergebnis der eigenen Arbeit, die sich auf den Nutzen der Arbeit für andere beziehen. Sie müssen das jetzt nicht im Detail lesen, nur falls Sie interessiert. Für das Unternehmen liegt der Sinn des Produktionsprozesses, keine Überraschung, keine Neuigkeit, im Verwertungsinteresse. Rationalisierungsstrategien und die Steuerung von Leistungen zielen nicht zuletzt darauf, den Arbeitsprozess in den Dienst des Verwertungsinteresses zu stellen. Worauf sich die arbeitsinhaltlichen Ansprüche der Beschäftigten im Konkreten richten, ist letztlich eine empirische Frage. Da aber die Verausgabung von Arbeit immer als konkrete Arbeit erfolgt und immer die Schaffung von konkreten Nutzen und Gebrauchswerten beinhaltet, kommen Gebrauchswertbezügen ein besonderer Stellenwert für arbeitsinhaltliche Ansprüche zu. Und diese wiederum stehen in einem spannungsreichen Verhältnis zum Verwertungsinteresse des Unternehmens und den Zielgrößen der Leistungssteuerung. Und hier öffnet sich natürlich ein ganzes Feld von potenziellen Konflikten, zumal mit der Vermarktlichung des Unternehmens Beschäftigte heute viel unmittelbarer mit Rendite- und marktorientierten Kennzahlen konfrontiert werden, diese mit den Anforderungen des konkreten Arbeitsprozesses und möglicherweise eben widersprechenden eigenen arbeitsinhaltlichen Ansprüchen in Einklang bringen müssen. Und hier eben, um es nochmal konkret zu machen, darauf beziehen sich die beiden Zitate, die Qualitätsansprüche der Ingenieure geraten immer wieder in Widerspruch zum Markt- und marketinggetriebenen Terminvorgaben. Bei mir von mir untersuchten Kundenberatern in der Bank, in der Geschäftsbank, stehen exzessive Vertriebsvorgaben mit rigidem Controlling, mit dem arbeitsinhaltlichen Anspruch in Konflikt, einer gewissen sozialen Verantwortung in der Kundenberatung gerecht zu werden. In dem konkreten von mir untersuchten Fall hier ging es wirklich mit einer ganz massiven Verbreitung psychischer Belastungserscheinungen einher, denn auch vollkommen unabhängig davon, ob jetzt die Kundenberater diesen Anspruch in der Arbeitsrealität auch so umsetzen, ist diese Idee der sozialen Verantwortung dem Kunden gegenüber in der Beratung normativ bindend und sehr stark an ihr eigenes Selbstbild verknüpft. Das heißt, die Kundenberater können diesen Anspruch nicht einfach über Bord werfen, ohne ihr Selbstbild in Frage zu stellen. Sie sind damit mit einem nahezu unauflösbaren Konflikt konfrontiert, dessen Spannung sie weitgehend mit sich selbst austragen müssen. Was ich spannend daran finde, ist, dass in der Empirie hier die arbeitsinhaltlichen Ansprüche nicht beim fachlich interessierten, intrinsisch motivierten und hochqualifizierten Ingenieur am deutlichsten zum Ausdruck kamen, sondern oder die Bedeutung der arbeitsinhaltlichen Ansprüche, sondern eben bei den Kundenberatern in der Bank, einer in meinem Fall zumindest beschäftigten Gruppe mit eher geringer Arbeitsmotivation, die sich nur wenig mit ihrem Beruf identifiziert hat und der Arbeit gar nicht so einen hohen Stellenwert in ihrem Leben eingeräumt hat. Hier zeigt sich, dass es bei der Auseinandersetzung um die Erfüllung von subjektiven Arbeitsansprüchen eben nicht um eine Luxusproblematik geht oder um eine Problematik, die auf ganz bestimmte Beschäftigtengruppen beschränkt ist oder auf eine Arbeitshaltung des ganz spezifischen Klientels, sondern die Vehemenz, mit der arbeitsinhaltliche Ansprüche in Anschlag gebracht werden, ist abhängig davon, wie die Arbeit eingebettet ist in soziale Zusammenhänge. Es geht nicht um die generelle Identifikation mit der Arbeitstätigkeit. Arbeitsinhaltliche Ansprüche hängen damit nicht von der positiven Grundeinstellung zur Arbeit ab. Am Fall der Ingenieure ist nochmal interessant zu sehen, welchen Unterschied es eben macht, ob es in den Konflikten mit unternehmerischen Leistungsgrößen um individualistische Entfaltungsansprüche geht oder um subjektive Arbeitsansprüche, die eben mit einem Gebrauchswertbezug verknüpft sind. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass bei den Ingenieuren die Bereitschaft, mehr Arbeit zu leisten, relativ hoch ist, wenn es eben um technikverliebte Ansprüche geht, wenn es um Projekte geht, wo das Herzblut drin steckt, wie es einer formuliert hat. Was für die Ingenieure durchaus Dringlichkeit haben kann, ihren technischen Perfektionismus hier auszuleben. Sie fordern aber kein Recht ein, diesen ausleben zu können, sondern betrachten das als eine Frage der individuellen Priorisierung. Das heißt aber auch, sie fühlen sich frei, diese Ansprüche zurückzunehmen, wenn sich die Prioritäten in ihrem Leben verschieben oder sie den Eindruck gewinnen, dass das Unternehmen ihre Motivation ausnutzt. Es gibt keine normative Bindung, keine normative Ordnung, die sie an die Ansprüche der technischen Perfektionierung bindet. In diesem Sinne hängen solche Ansprüche unmittelbar von der positiven Arbeitsmotivation ab. Anders verhält sich dann eben mit anwendungsbezogenen oder gar sicherheitsrelevanten Qualitätsansprüchen. Ihnen nachgehen zu können, ist nicht nur legitimerweise einklagbar, sie zu vernachlässigen wäre sogar illegitim oder unmoralisch. Die Entscheidung, diesen Anspruch zu vernachlässigen, erscheint dann nicht mehr als Entscheidung individueller Präferenzen. Das ist genau das, was wir eben auch bei den Kundenberatern sehen konnten. Gleichzeitig ist hier bei den Ingenieuren aber die Bereitschaft, diese Ansprüche unter Aufbringung privater Ressourcen, also etwa durch Überstunden zu erfüllen, weitaus geringer. Sofern solche Ansprüche durch unternehmerische Leistungsgrößen in Frage gestellt werden, wenden sich die Ingenieure vielmehr gegen die Terminziele und Kennzahlen und setzen notfalls die Ansprüche eigensinnig durch. Verreißen dann halt die Termine zum Beispiel. Anstatt also aus überschießender Arbeitsmotivation unternehmerischen Interessen entgegenzukommen, stehen hier auf einmal die unternehmerischen Kennzahlen und die unternehmerische Rationalität in Frage. Was hier in der Konsequenz zu Trage tritt, sind Legitimationsrisse aufgrund der Widersprüche zwischen eigenen und eigensinnigen Vorstellungen von den richtigen und wichtigen Arbeitszielen und den unternehmerischen Vorgaben, die dem dort entgegenstehen. Gleichzeitig wäre mir noch wichtig zu betonen, sind arbeitsinhaltliche Ansprüche nicht notwendig sozial-moralisch verankert. Das, was die Beschäftigten als ihre Arbeitsaufgabe begreifen, wollen sie in dem von ihnen verstandenen Sinn richtig und gut machen. In diesem Sinn geht es ihnen um den unmittelbaren Gebrauchswert des eigenen Arbeitsproduktes. Damit ist aber noch nicht die Frage berührt, ob die eigene Arbeitstätigkeit per se sinnvoll oder gesellschaftlich nützlich ist. Der Anspruch der Ingenieure in meiner Untersuchung zum Beispiel richtet sich auf die Qualitätsmerkmale ihrer Entwicklung und die Anforderungen und Bedürfnisse ihrer Kunden. Ob aber die Messtechnik in, Zitat, Schokoladenfabriken oder Atomkraftwerken eingesetzt wird, liegt außerhalb ihres Anspruchsbereichs. Damit ist jetzt nicht gesagt, dass sie dieser Frage indifferent gegenüberstehen, aber das ist eine Frage, die sie quasi nur als Privatperson adressieren, die sie in Form der Arbeitsplatzwahl treffen, die aber nicht Form einer betrieblichen Auseinandersetzung annimmt. Aber die Verletzung ihrer inhaltlichen Arbeitsansprüche an die schon gewählte Arbeitstätigkeit schafft eben eine Arena permanente Auseinandersetzung. Sie fordert eigensinnige Widerständigkeit und Kritik heraus oder, wie im Fall der Kundenberater, verursacht und verschärft Belastungserfahrungen am Arbeitsplatz. So oder so, die Verletzung arbeitsinhaltlicher Ansprüche stellt aus Beschäftigtenperspektive die Legitimität unternehmerischer Rationalität in Frage. Um an den Ausgangspunkt zurückzukehren, die Frage war, bieten subjektive Arbeitsansprüche vor dem Hintergrund eines allgegenwärtigen Entfaltungsimperativs und angesichts subjektivierter Steuerungsformen noch einen wirkmächtigen Bezugspunkt von Kritik? Ich bin der Meinung, dass schon. Denn nur weil sich heute unter neuen Steuerungsformen die Formen der Arbeitsverausgaben geändert haben, sind weder die Forderungen der Künstlerkritik erfüllt, noch Entfremdung aufgehoben. Die klassische Taylorismuskritik an Arbeitszergliederungen und so weiter mag ins Leere laufen. Was aber bestehen bleibt, und das ist der Kern zumindest der Entfremdungskritik, ist die Zweckmittelverkehrung eines Produktionsprozesses, der auf Verwertung zum Selbstzweck ausgerichtet ist. Mit der Gewährung von Freiräumen im Arbeitsvollzug und der unternehmerischen Nutzung subjektiver Potenziale sind diese Reibungspunkte nicht verloren gegangen. Im Gegenteil, mit der Vermarktlichung des Unternehmens werden Beschäftigte unmittelbarer denn je mit den Verwertungszielen des Unternehmens konfrontiert und mit dem widersprüchlichen Zusammenhang von Gebrauchs- und Tauschwertperspektive. Die Prinzipien indirekter und marktorientierter Steuerung von Leistung rücken die Definitionen und Bestimmungen von Arbeits- und Leistungszielen ins Zentrum der Auseinandersetzung um betriebliche Herrschaftsmechanismen und Rationalisierungsstrategien. Widerständigkeit ist meiner Meinung nach unter diesen Bedingungen nicht primär in Ansprüchen an den Prozess der Arbeitsverausgabung zu suchen, sondern in eigensinnigen Vorstellungen der Beschäftigten von den Arbeitszielen zu finden. Dieses Kritikpotenzial gerät allerdings nur in den Blick, wenn man die Analyse subjektiver Arbeitsansprüche nicht auf selbstreferenzielle Entfaltungsansprüche beschränkt.